Das Jahr hat stürmisch begonnen. Letzte Woche fegte der Orkan Sabine quer durch Deutschland und hat auch in Bayern Schäden hinterlassen. Umgestürzte Bäume, abgeknickte Strommasten, lahmgelegter Bahnverkehr. Heftige Stürme gab es zwar schon immer, auch vor Jahrzehnten schon. Erinnern wir uns nur an die verheerenden Schäden durch Vivien und Wiebke vor 30 Jahren. Doch solche Naturereignisse waren selten. Das wird sich ändern. In Zukunft wird uns der Klimawandel nämlich immer häufiger extreme Wetterphänomene bescheren. Das sagen Forscher wie der Geografieprofessor Matthias Garschagen von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist auch leitender Autor beim Weltklimarat. Dabei warten nicht nur Stürme auf uns. Auch mit Starkregen, Überschwemmungen, sengender Hitze, Dürre und erhöhter Brandgefahr werden wir wohl zurechtkommen müssen. Zum Glück hat die Wissenschaft nicht nur Warnungen zu bieten, sondern forscht auch an Lösungen.
Wie wappnen wir uns für extremes Wetter? Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Klimaforscher Professor Matthias Garschagen.
Grüß Gott, Herr Professor Garschagen.
Schönen guten Tag.
Ja, bevor wir gemeinsam gleich über Starkwetterereignisse und Ähnliches sprechen, bitte ich erstmal um eine Begriffsklärung. Sie sind ja an der LMU Inhaber des Lehrstuhls für Anthropogeografie. Und ich kann mir vorstellen, mit Geografie können die meisten noch mal anfangen. Aber was ist denn Anthropogeografie?
Ja, die Geografie unterteilt sich ja in zwei Bereiche eigentlich meistens, wobei man heute oft über die Schnittstellen hinweg arbeitet. Das ist einmal die Geografie, die sich eher mit dem Menschen beschäftigt, dann die Humangeografie oder Anthropogeografie eben genannt, also auch mit den sozialen Systemen, wie gehen soziale Systeme mit Umweltbedingungen um, mit Umweltveränderungen um und so weiter. Und dann gibt es natürlich die physischen Geografen, die sozusagen mehr den Naturwissenschaften nahestehen.
Okay, und Sie gehören zur ersten
Zunft. Ich gehöre zur ersteren Zunft, genau. Wobei wir natürlich immer alle versuchen, auch diese Grenzen zu überschreiten und integrativ zu forschen und zu arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Das haben Sie das Wichtigste ja schon angesprochen. Das betrifft direkt den Menschen, worüber wir jetzt sprechen werden. Das sind ja wir, die ganz hautnah die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen werden. Und ich hatte ja vorhin die Stürme schon angesprochen. Wie steht es denn eigentlich mit den steigenden Temperaturen? Man weiß ja nicht, was uns diesen Sommer blühen wird. Das kann man ja wahrscheinlich schlecht vorhersagen.
Ja, richtig. Also steigende Temperaturen und Hitzewellen sind sicherlich eines der ganz großen Probleme. Sowohl wenn man sich den politischen Diskurs anguckt, aber auch einfach, wenn man die Bevölkerung fragt. Was sind so die großen Naturgefahren, die großen Herausforderungen jetzt schon sozusagen, womit gerade städtische Gesellschaften umgehen müssen und was den Leuten wirklich unter den Nägeln brennt. Und wenn wir uns in die Zukunft das Problem weiter anschauen, dann wird das auch sicherlich ein Problem sein, was wir weiter sehen werden, was sich verstärkt in der Zukunft. Also wir werden auch in Deutschland, hier in Mitteleuropa, mit einer höheren Anzahl von Hitzewellen es zu tun haben, mit intensiveren Hitzewellen. Das wird uns also weiter.
Wie viel Grad sprechen wir dann da so?
Naja, gut, wir hatten ja im letzten Jahr große Hitzerekorde in Lingen, glaube ich, hatten wir so über 42 Grad. Wir hatten einige Hitzerekorde im letzten Jahr, die gefallen sind. An den Tagestemperaturen, das ist schon recht erheblich. Wobei man eben auch dazu sagen muss, dass bei den Hitzewellen eigentlich die Nachttemperaturen oftmals das größere Problem sind. Also die Frage, inwieweit kühlt es sich eigentlich nachts noch ab, sodass der Körper sich regenerieren kann, dass gerade auch ältere, schwächere, Kranke sich nachts noch regenerieren können. Das ist sicherlich fast das größere Problem noch.
Was kann man denn tun in der Stadt vor allen Dingen, um der Hitze zu begegnen?
Ja, da gibt es einige Punkte. Also man kann auf stadtplanerische Sicht natürlich gucken, dass man die Städte versucht, so kühl wie möglich zu halten. Und das ist wichtig, weil die Städte sich selber aufheizen. Das heißt, die Städte tragen selber sozusagen zu einem, wenn dann das ein Hitzeinseleffekt bei, durch dunkle Oberflächen, durch wenig Begrünung, durch wenig Verdunstungskälte.
Dunkle Oberflächen, sprechen Sie da jetzt von Dächern oder auch schon von Straßen?
Genau, das können Dächer sein, das können Straßen sein. Das sind also aber vor allem eben die Dachflächen, die wir so haben. Das ist also etwas, was die Hitze weiter absorbiert. Sie kennen das. Dass alle, wenn sie in der Hitze Tennis spielen, dann haben sie ein weißes T-Shirt an, kein schwarzes T-Shirt. Also das haben wir natürlich auch in Städten. Und da müssten wir ran. Wir müssten gleichzeitig auch ran, dass wir eigentlich mehr Verdunstungskälte schaffen, also über mehr Wasser wieder in den Städten nachdenken. Belüftung ist ein ganz wichtiges Thema. Bauen wir eigentlich Städte momentan so weit zu, dass wir auch Kaltluftkorridore, die gerade nachts auch kalte Luft in die Städte hineinbringen, zubauen und zusperren.
Wenn wir jetzt mal das, was Sie sagen, auf München hin näher betrachten. Also klar, wir haben die Isar, die durchfließt und auch so ein paar Nymphenburger Kanal und so fällt mir zum Beispiel ein, zwar kleinere Wasserflächen. Wir haben ja auch Grün, den Englischen Garten und so weiter. Aber ich meine, jeder, der in München im Umland wohnt, weiß, hier wird um jeden Quadratzentimeter Bauland gekämpft und es wird oft noch in die Lücken hineingebaut. Also passiert doch eigentlich das Gegenteil Gegenteil von dem, wenn ich Sie richtig verstehe, was wir tun sollten?
Ja, vollkommen richtig. Wobei man eben sagen muss, was wir tun sollten aus dem Klimagedanken heraus. Wenn wir uns mal angucken, was wir so im letzten Jahr eigentlich an großen politischen Diskursen hatten in den Städten Deutschlands, dann war das zwar im Sommer die Hitze, die uns ganz brachial beschäftigt hat, so in der öffentlichen Debatte, aber es war eben auch, es waren die Mieten, es war die Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum, worauf ja oft eine der Antworten ist, bauen, 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 was sicherlich auch stimmt, wenn man an dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage etwas drehen will. Und hier sehen wir jetzt ganz deutlich, dass es nicht so ganz einfach ist, diesen Konflikt aufzubrechen. Also auch in München, Sie haben vollkommen recht, sehen wir das. München ist in Teilen noch vergleichsweise grün, wenn wir es mit anderen großen Städten vergleichen. Aber trotzdem haben wir in München natürlich wie kaum in einer anderen deutschen Stadt einen massiven Druck auch weiterhin auf die Fläche, auf Nachverdichtung. Also das, was klassischerweise mal ein Haus mit 400 Quadratmeter Garten war in Aubing oder wo auch immer, wird heute eben oft dann entwickelt zu 3, 4 Wohneinheiten mit hohen Versiedlungsgraden, mit hohen diesen dunklen Flächen.
Hoher Versiedlungsgrad heißt was?
Heißt eben, dass wir den Garten, der eine Rasenfläche war und wo wir Wasser hatten, wo wir Verdunstungskälte erzeugen konnten, wo wir auch eine grüne Oberfläche hatten, dass wir das jetzt eben mit Garageneinfahrten, mit Hausdächern zubauen. Ja, also einfach, wenn Sie sich das von oben dann anschauen, wie aus dem Satellitenbild, so wie auch die Sonne sich das Ganze anschaut, wenn man so möchte, dann tauschen Sie eben Flächen um. Flächen, die eigentlich sehr klimapositiv waren im Sinne einer Kühlung, tauschen Sie um in Flächen, die sich unheimlich aufheizen. Ja, und das ist das Problem daran für die Hitze.
Was könnte man denn dann noch machen, zum Beispiel in der Münchner Innenstadt?
Ja, man kann natürlich über Dachbegrünungen nachdenken, man kann über Gebäudebegrünungen nachdenken, man kann auch über Bäume nachdenken, dass man versucht wieder verstärkt, einige Städte machen das ja schon, dass man versucht wieder verstärkt auch in Baumbestände wieder hineinzugehen. Auch das ist natürlich immer mit Nutzungskonflikten verbunden, weil die Fläche irgendwo herkommen muss. Das heißt, man muss sich dann schon dazu durchringen, zum Beispiel eine zweispurige Straße auf eine einspurige Straße runter zu reduzieren, um entsprechende Grünflächen anzulegen. Das ist nicht ganz einfach in bestehenden Städten diese Rückbauaktionen zu leisten. Ja.
Kann man auch ganz anders bauen, einfach von der Architektur her, damit es nicht so schlimm wird mit der Hitze?
Ja, das ist sicherlich ein Punkt und das, glaube ich, fangen wir auch an zu sehen, wenn Sie mal vergleichen, was so in den vor 10, 15 Jahren gebaut wurden, die großen Bürokomplexe, ganz viel Glasfassade, ganz viel Treibhäuser, die da eigentlich gebaut wurden, sehr dunkle Stile, das ändert sich wahrscheinlich oder so in meiner Beobachtung momentan. Wir haben auch wieder wesentlich mehr mit hellen Fassaden zum Beispiel zu tun. Wir bauen, glaube ich, einfach auch aus Dämmungscharakter heraus kleinere Fenster, also weniger, was ich aufheizen kann, das glaube ich, werden wir schon sehen und werden wahrscheinlich auch in der Zukunft noch weiter sehen, das glaube ich schon. Ja.
Wie schlimm wäre es denn eigentlich, wenn die Stadtbewohner, um sich vor der Hitze zu schützen, jetzt verstärkt auf Klimaanlagen setzen würden?
Ja, ist sicherlich eine spannende Frage. Wir haben ja in Deutschland bislang ganz wenig Klimaanlagen, gerade auch im privaten Bereich. Schlimm wäre das.
Also schlimm in Bezug auf Klima.
Schlimm in Bezug auf Klima, genau. Da wären sicherlich zwei Fragen zu klären. Die eine Frage ist, wo kommt der Strom her? Also wenn die Klimaanlage betrieben wird durch das Solarpanel auf dem Dach, dann ist erstmal sozusagen aus einer Emissionssicht da nichts Schlechtes dran. Trotzdem sind natürlich auch Klimaanlagen sondern immer eine externe Wärme ab. Das heißt, die Wärme wird ja umgetauscht. Das heißt, dass wir sie sozusagen in die Stadtumwelt, in die Stadtatmosphäre entlassen, ist erstmal eine weitere Aufheizung des
Ganzen. Also quasi Fenster, also meistens ist es ja dann ein Loch in der Außenmauer.
Genau.
Und dann wird die heiße Luft nach draußen geblasen.
Richtig, genau. Ja. Und auch einfach die gesamte Apparatur sozusagen der Wärmewandlung, die Ventilatoren, die verbrauchen alle Energie, heizen sich auf. Also das wäre schon ein Problem. Ich glaube, wir werden realistisch gesehen gar nicht darum herkommen, dass wir gerade auch in kritischen Infrastrukturen, in Altenheimen, in Kindergärten, in Krankenhäusern in der Zukunft viel mehr Klimaanlagen sehen werden, als wir es noch momentan machen. Die Hauptfrage scheint dann tatsächlich zu sein, wie bauen wir eigentlich so, dass wir möglichst wenig Abstrahlung haben und wo kommt die Energie her?
Das wäre dann wieder ein anderes Sendungsthema, was wir bestimmt auch genau. Noch irgendwann hier haben werden bei IQ Wissenschaft und Forschung. Aber mal zurück jetzt nochmal zur Hitze. Man könnte ja auch sagen, ja, dann ziehe ich halt raus aufs Land. Da ist es doch besser, oder?
Das könnte man sicherlich sagen, wenn wir uns aber erstmal anschauen, wir haben einige Befragungen dazu mal gemacht in einem größeren Forschungsprojekt vor 2 Jahren, wer sich auch zum Beispiel leisten kann, überhaupt in vollkommen teuren Städten einen Wohnungswechsel durchzuführen noch, dann ist das nicht jedem möglich und schon gar nicht der sozial schwächeren Bevölkerung möglich. Und das sind sicherlich so Problemlagen, die wir langsam erst anfangen zu verstehen, wie also auch Klimawandelanpassung und Risikoreduzierung auch wirklich tiefe Implikationen für den sozialpolitischen Bereich hat, wo das Thema momentan auch jetzt jetzt bislang im Gespräch sind wir ja mehr so auf diese Themen Stadtbegrünung, die bauliche Infrastruktur eingegangen. Das ist auch genauso, wie wir auch in der Debatte in Deutschland, in deutschen Städten, im Deutschen Städtetag und so weiter zum Großteil nach wie vor Klimawandel fassen. Klimawandel als etwas, was wir so als Umweltproblem darstellen, ist eigentlich viel mehr noch ein Sozialproblem momentan. Also die Frage zum Beispiel auch, wir hatten eben die Klimaanlagen. Wer kann sich eigentlich eine Klimaanlage installieren? Wenn Sie das als Mieter, können Sie das nur sehr schwerlich machen? Kriegen Sie da etwas dazu vom Vermieter und so weiter? Sehen wir also auch zunehmend Brüche in der Gesellschaft zwischen denen, die sich leisten können, an den Klimawandel sich anzupassen und denen, die sich das weniger leisten können. Und das wird sicherlich eine ganz wichtige Frage sein, auch für uns wissenschaftlich eine ganz spannende Frage, die wir noch relativ schlecht verstehen. Aber da müssen wir sicherlich sehr stark ein Augenmerk drauf haben.
Und wenn man es dann verstanden hätte und wüsste, das betrifft so und so viele Leute, was kann man dann tun?
Ja, dann muss man sich dann eben schon darüber Gedanken machen, wer ist eigentlich verantwortlich für Klimawandelanpassung? Ist das eine Gemeinschaftsaufgabe oder ist das etwas, was im individuellen Bereich liegt? Wie viel gemeinschaftliche Aufgabe ist das? Wie viel individuelle Aufgabe ist das? Und wenn man dazu käme, dass man das gesellschaftlich schultern will, dann müsste man sich natürlich darüber Gedanken machen, wie greift man eigentlich den schwächeren Teilen der Gesellschaft unter die Arme in der Klimawandelanpassung und in der Unterstützung dazu.
Ja? Sie hatten ja vorhin die älteren Menschen erwähnt, die ganz besonders unter den Auswirkungen der Hitze zu leiden haben. Was weiß man denn darüber? Weil die leben ja auch oft alleine in Single-Wohnungen und nicht selten auch unterm Dach, wo es heiß ist.
Ja, sehr richtig. Man weiß, dass es ein riesiges Problem ist und man weiß aber auch, dass man eine ganze Menge nicht weiß. So könnte man vielleicht einsteigen in die Antwort der Frage. Wir hatten 2003, die etwas älteren Zuhörer werden sich dann noch erinnern, die ganz große Hitzewelle in Europa, wo wir sehr hohe Todeszahlen hatten. Gerade in London, in Paris waren das Probleme, teilweise in spanischen Städten. Und da wissen wir, da gab es viel Forschung danach, sehr detaillierte Forschung, die sich angeschaut hat, was da eigentlich passiert ist. Und da wissen wir, dass eben es vor allem ältere Bevölkerung getroffen hat, oftmals vor allem ältere, alleinstehende Bevölkerung. Und da kommen dann so Problemlagen zusammen. Bevölkerung, die also nicht mehr sozusagen auch auf Warnungen so überhaupt reagieren könnte, selber auf dem Schirm hat, wie sie sich sozusagen auch hydrieren muss und solche Fragen, die da reinkommen. Also das wissen wir, dass diese Problemverquickung zwar da ist, wir wissen aber relativ wenig die Details. Also wir haben uns das in Bonn einmal etwas genauer angeschaut, nämlich die Frage, wo gibt es eigentlich diese hochverwundbare Gruppe an Bevölkerung, die sozusagen gleichzeitig alt ist, vielleicht gleichzeitig Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und gleichzeitig in den sehr heißen Dachgeschosswohnungen wohnt, vielleicht teilweise auch eben, weil das die etwas günstigeren Wohnungen sind mit den Dachschrägen und so weiter. Wir haben das dann versucht, uns anzuschauen, weil eben die Frage schon ist, wissen wir eigentlich, welche Größenordnung an Problemen in einer extremen Hitzelage da eigentlich auf uns zukommen würde? Und das war schwierig. Einerseits würden wir das sehr gerne herausfinden. Andererseits grätscht uns da in Deutschland der Datenschutz ein Stück weit rein. Wir haben also selbst vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im geförderten Projekt mit der Stadt Bonn zusammengearbeitet haben, sehr gut und sehr eng zusammengearbeitet haben. Wir haben es trotzdem nicht geschafft, sozusagen Zugriff auf die nötigen Daten der Einwohnermeldebehörden zu bekommen, um diese Analysen auch im Detail dann zu fahren. Das ist also ganz interessant. Ich will sagen, wir wissen, dass es da eine sehr problematische Verquickung gibt. Wir wissen aber oftmals nicht im Detail, wie groß die ist, in welchen Stadtteilen die ist. Und wir wissen vor allem relativ wenig darüber, wie sie sich auch in Zukunft weiterentwickeln wird.
Könnten da die Nachbarn helfen? Also ich meine jetzt nicht, um ihnen Daten zu liefern, das vielleicht möglicherweise auch, sondern im Notfall einfach, um zu wissen, Mensch, da wohnt ein älterer Herr im fünften Stock bei uns. Ich gucke mal jetzt, wo es die nächsten Tage heiß wird, wie es dem so geht.
Ganz richtig, genau. Also das ist sicherlich ein Punkt, der ganz wichtig ist, der auch immer wieder in der Literatur auch betont wird, in der wissenschaftlichen Literatur. Also dieses Sozialgefüge, der soziale Zusammenhalt, das gegenseitige Aushelfen in diesen Lagen. Gleichzeitig wissen wir aber eben auch, für Hitzewellen sind es vor allem die Städte, die problematisch sind. Und was haben wir in den Städten? In den Städten haben wir sehr oft auch diese städtische Lebensform, ne? Isolierte Lebensform. Wir wissen eigentlich selbst in unserem eigenen Haus gar nicht so ganz genau, wer wohnt da. Ich kenne das selber noch aus Zeiten, wo ich so zu Studentenzeiten in Köln gewohnt habe, in einem klassischen 6-7 Parteienhaus, wusste man eigentlich so ganz genau, wer, oder man wusste vielleicht, da gibt es jetzt eine ältere Dame, die unterm Dach wohnt oder ganz oben, aber hat man so den Draht dazu, geht man dahin? Also das sind sicherlich auch Probleme. Deshalb sind ja auch zum Beispiel die Sozialverbände so interessiert daran, mehr über diese Hitzekonstellation zu erfahren, weil schon die Frage auch ist, gesellschaftspolitisch, wie kann man eigentlich soziales Aushelfen gegenseitig, wie kann man das eigentlich irgendwie stärken oder unterstützen? Gibt es da Mechanismen?
Und die Frage wäre sicherlich auch, welche Behörde ist jetzt eigentlich gerade zuständig? Also da greift ja vieles ineinander. Also die Gesundheitsvorsorge zum Beispiel oder auch möglicherweise, um noch ein weiteres extremes Wetterphänomen anzuschneiden, die Starkwetterereignisse durch extrem anhaltende anhaltenden Regen, die Überschwemmungen. Da kann es ja auch ein Problem sein, wenn man zwar auf dem Land lebt, aber sein Haus direkt an einem Fluss gebaut hat.
Richtig, ja. Ganz genau. Und die Frage, welche Teile einer Behörde sind dafür zuständig, sind eben hochspannend. Wir haben nach wie vor in Deutschland die Situation, dass wir, wenn es zu diesen Fragen kommt, Naturgefahren, Klimawandel vor allem, dass die Behörden eigentlich eine Selbstzuordnung vornehmen, dass sie sagen, das ist ein Thema, das gehört bei uns in den Umweltbereich, das gehört irgendwo in den baulichen Bereich hinein. Weniger involviert sind nach wie vor die Ämter für Soziales zum Beispiel, die Gesundheitsämter in den Städten. Das ist nach wie vor ein Randthema. Das ändert sich langsam, aber das ist nach wie vor eine ganz klare Zuordnung. Klimawandel gehört irgendwo in den Umweltbereich von der Zuordnung her. Und da müssen wir sicherlich auch noch, haben wir noch Arbeit vor uns, das sozusagen wirklich als umfassendes Problem auch zu fassen. Warum? Weil eben in den nächsten Jahren und Dekaden häufig auch das, was wir im sozialen Bereich machen können, um Risiken herunterzufahren, viel wichtiger sein wird. Oder andersrum ausgedrückt, wir haben viel mehr Einfluss auf den sozialen Bereich oftmals als auf den groben Klimawandelbereich. Und das ist sicherlich auch so eine Frage, wenn wir den Punkt einfach unter den Tisch fallen lassen und sozusagen die Potenziale nicht ausschöpfen, diese Akteure auch mit ins Boot zu holen, werden wir nicht in der Lage sein, wirklich auch schnell und zügig und effektiv Risiken auch herunterzufahren. Ne?
Kann man denn als in seinem Privathaushalt auch etwas tun, um sich für Krisenszenarien vorzubereiten? Es wird ja auch immer von Stromausfällen möglichen gesprochen. Wie hängen die denn eigentlich mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen zusammen?
Also man kann, Stromausfälle sind sicherlich noch ein extremes Szenario, aber es ist kein unmögliches Szenario und das ist das Interessante daran. Also wir hatten ja zum Beispiel im Emsland vor einigen Jahren die große Lage, dass wir durch sehr extreme, wie so eine Art kleinen Blizzard, also so eine kleine Art Schneesturm, dass Oberspannungsleitungen geborsten sind. Wir hatten vor 2-3 Jahren am Rhein die Situation, dass wir solche Niedrigwasserstände hatten, dass beinahe die Kraftwerke oder einige Kraftwerke abgeschaltet werden mussten, weil Kühlwasser knapp wurde. Und dann sagen uns die Ingenieurskollegen, dass es schon relativ zügig auch mal zu Krisenlagen im Strombereich kommen kann, also zu Stromausfällen und zu Stromlagen. Und damit einhergehend wären natürlich auch dann relativ zügig bei uns in Deutschland zum Beispiel Ausfälle von Trinkwasserverfügbarkeit, weil wir sehr viel auf elektrische Pumpen angewiesen sind heutzutage. Was kann man machen? Es gab ja vor einigen Jahren ein ganz interessantes Informationsheftchen vom Bundesinnenministerium herausgegeben und vom BBK, vom Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, wo eben so ein Ratgeber aufgelistet war, was sollte man eigentlich als Notfallvorsorge zu Hause haben? Auch im Jahre oder auch im 21. Jahrhundert, da gehört dann Trinkwasser dazu, hat man eigentlich als 4-Personen-Haushalt.
Also Trinkwasser bedeutet abgefüllten Flaschen
genau,
einfach
also
irgendwo
richtig,
stehen.
Genau, also abgefülltes Wasser, ein paar Konserven. Dann gibt es auch so Punkte wie ein Radio zum Beispiel, ein Radioempfänger mit Batterie, dass man noch an Informationen herankommt. Das sind so Punkte, die da genannt werden. Kerzen, solche Punkte.
Gaskocher,
genau. Wobei, den haben tatsächlich die allerwenigsten nach unseren Befragungen, die wir mal gefahren haben. Aber genau, das sind so die Punkte. Ein bisschen Obst, haltbare Lebensmittel.
Haben Sie das alles daheim?
Ich habe das nicht alles daheim. Ich habe einiges davon daheim. Also schon das in meinen Augen das Wichtigste. Wobei, ich muss sagen, inzwischen haben wir wahrscheinlich den Großteil davon zu Hause. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, was der Hauptimpetus dafür war, also die Frage, ob wir 2 kleine Kinder haben und man dadurch einfach mehr Vorräte hat oder ob ich das vom Berufswegen her gemacht habe, wäre ich mir ehrlicherweise gar nicht mal so sicher, was da kommt. Aber es spricht einen ganz interessanten Punkt an. Und der Punkt ist der, dass damals, als das hier rausgegeben wurde, in diesem bekannten Sommerloch, da ist das dann ja durch den Kakao gezogen worden in der Presse. Da war dann von den Hamsterkäufen die Rede und der Postillon titelte irgendwie, alle Hamster in Europa sind ausverkauft, für die Deutschen nur noch Hamster kaufen und so weiter. Das hat auch der Guardian aufgenommen. Und also das war ganz einerseits ganz lustig, andererseits hat es ein schwerwiegendes Problem angesprochen. Und das ist dasjenige, dass wir in Deutschland so eine Art Zuschreibung von Verantwortlichkeiten haben. Staatlichkeit geht eigentlich davon aus, dass, und das ist auch in unseren Gesetzestexten letzten Endes auch so festgeschrieben, dass wir eine große Selbstvorsorge der Bevölkerung erwarten und einfordern können.
Selbstvorsorge heißt, ich bin einfach selber verantwortlich.
Ich bin ein Stück weit auf Krisen selber gewappnet und weiß, dass da niemand erstmal zur Rettung kommen wird. Wenn
machen die Leute das?
Und das machen die Leute eben genau nicht. Das ist das Hauptproblem da rein. Ne? Und das haben
vielleicht
wir uns,
auch, weil sie denken, naja, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Ist das jetzt nicht Panikmache?
Genau, richtig. Also das ist sicherlich, deshalb wurde es ja auch so durch den Kakao gezogen oder ne, hat diese Reaktion hervorgerufen. Es hat eben mit dieser Panikmache zu tun gehabt. Wenn man dann sagt, man nimmt sowas doch ein bisschen ernster, dann wird man gleich in die in diese Prepper-Ecke gesteckt von Leuten, die das sehr extrem wiederum bereiten, die sich dann auf mögliche Weltkriegsszenarien vorbereiten und so weiter. Trotzdem, also man kann das sicherlich mit einem zwinkernden Auge auch betrachten, aber es spricht schon einen interessanten Punkt an, auch in die Zukunft gerichtet. Und das ist der interessante Punkt, wie verorten wir eigentlich Verantwortlichkeit für diese Risikoreduzierung und für die Resilienzbildung letzten Endes?
Resilienzbildung bedeutet, vielleicht können Sie das noch
mal
kurz
erklären. Ja, dass wir in Krisen einfach mit Krisen besser umgehen können. Ne? Das ist eigentlich so dieser Resilienzbegriff, dass wir sagen, Krisen lassen sich nicht immer vollends verhindern, aber wir müssen auch in Krisen in der Lage sein, trotzdem funktionsfähig zu bleiben, als Haushalt, als Gesellschaft, als Stadt. Und wir müssen in der Lage sein, relativ zügig nach einer Krise auch wieder auf die Beine zu kommen. Das ist so dieser Resilienzbegriff.
Das Wort Krise erinnert mich jetzt natürlich wieder an diesen Klimakrisenbegriff, der ja auch ganz umstritten gesehen wird, sage ich mal. Warum tun sich die Menschen eigentlich ihrer Meinung nach relativ schwer oder viele Menschen tun sich offenbar schwer, den Klimawandel ernst zu nehmen in seinen Folgen und jetzt dem auch etwas entgegenzusetzen? Also jetzt proaktiv zu sagen, okay, wir können den nicht mehr aufhalten, aber wir können vielleicht etwas tun oder höchstwahrscheinlich etwas tun, um ihn zu bremsen.
Ja, dass die Leute ihn nicht ernst nehmen, den Klimawandel, das ist ja eine sehr steile These erstmal. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, so wie ich es beobachte und so die Signale, die wir auch aus Forschungsprojekten bekommen, ist, dass die Leute schon den Klimawandel einerseits sehr ernst nehmen und als Risiko erkannt haben. Die Frage, wie man trotzdem, das kennen wir auch aus anderen Bereichen des Lebens, wie man trotzdem dann seine Handlungen dementsprechend auch umstellt, dieses Problem anzugehen, das ist das, wo es tatsächlich hapert und knackt. Und da, klar, kann man jetzt in zwei große Themenfelder reingucken. Das eine ist die Klimawandelminderung. Was können wir also machen, um den Klimawandel gar nicht erst noch schlimmer werden zu lassen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren? Das andere ist eben die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, die wir unweigerlich schon haben werden, auch wenn wir jetzt den Klimawandel komplett stoppen würden.
Warum sehen Mensch, es gibt ja diesen Spruch, den ich noch aus meiner Kindheit kenne und überhaupt nicht mochte, der auch aus einem anderen Zusammenhang kommt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ist es denn in Bezug vielleicht aufs Klima so, dass die Menschen sich erst dann in Bewegung setzen, wenn sie wirklich spüren, Mensch, da verändert sich was, da kommen schlimme Hagelstürme auf uns zu, da spüre ich eine unerträgliche Hitze?
Unheimlich spannende Frage. Auch eine der Fragen, die ich hier in München auch verstärkt angehen möchte. Also die Frage, genau dieses eigentlich, der Kern ist ja derjenige, bin ich eigentlich bereiter, zum Beispiel auch an meiner eigenen Klimawandelminderung etwas zu tun, wenn ich selber schon mal betroffen war von einem extremen Wetterereignis, vom Klimawandel. Meine Hypothese wäre schon, dass wir das sehen, dass wir das auch verstärkt sehen werden. Müssen wir mal gucken. Da ist die Forschung noch sehr jung, sich das anzuschauen. Sicherlich, weil es auch schwierig ist, momentan Einzelereignisse auf den Klimawandel immer tatsächlich zuzuschreiben. Aber das wird zunehmend uns leichter fallen mit statistischen Methoden und also die Wissenschaft macht da Schritte nach vorne. Und da müssen wir mal schauen. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich können wir das schon beobachten. Wir hatten, wenn wir mal so die letzten Jahre anschauen, wir hatten schon große Krisen, die irgendwo mit Klimaextremen zu tun hatten. Wir hatten also den Dürresommer, wir hatten die extremen Ernteausfälle, wir hatten jetzt gerade wieder Winterstürme. Gleichzeitig sehen wir schon, dass das Thema Klimawandel an sich ja in der Debatte, in der politischen Debatte vollkommen im Zentrum angekommen ist. Das ist kein Gedöns mehr, so wie das noch ein Bundeskanzler vor einigen Jahren so ein Gedöns-Thema gesagt hat, sondern das ist schon mitten in dem Zentrum der Debatte angekommen. Also das ist den Leuten wichtig und das ist zunehmend auch etwas, woran sich auch Wahlen entscheiden. Und das, glaube ich, hängt schon miteinander zusammen.
Und wir werden bei IQ Wissenschaft und Forschung natürlich weiterhin dranbleiben und darüber berichten. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Professor Garschagen. Ich wünsche Ihnen und uns dann ein gutes Jahr, das von den Temperaturen her hoffentlich noch erträglich sein wird.
Vielen Dank, das wünsche ich uns allen auch. Und danke für die Einladung.
Gerne.
Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung: Wie wappnen wir uns für extremes Wetter? Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Klimaexperten Professor Matthias Garschagen. Redaktion Matthias Eckert.